SAP News Podcast.
Heute geht es um einen großen Schatz, den Unternehmen haben aber oft nicht zu heben wissen. Give Data Purpose, wie ziehen wir den richtigen Nutzen aus Daten und wie kommen wir überhaupt an sie ran? Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres SAP News Podcasts. Mein Name ist Klaus Krüsken mit dem mobilen Podcast-Studio heute im Digital Studio von SAP in Ratingen, 10 Minuten vom Düsseldorfer Flughafen entfernt. Ich unterhalte mich mit Kai Wusso, Head of Digital Transformation bei SAP für Mittel- und Osteuropa zuständig. Hallo, Herr Wusso.
Guten Tag.
Give Data Purpose, ein Wort mit Hashtag davor. Wie hat sich die Bedeutung von Daten in den letzten Jahren verändert?
Also eigentlich muss man sagen, ist mir bewusst geworden in den letzten Wochen, dass das Thema Daten uralt ist. Die beiden wertvollsten Unternehmen in den globalen bewerteten Top 100 Listen von Standard & Poor's sagen, dass das SAP sind und die Siemens. Und wenn man weiß, dass Werner von Siemens 1850 ungefähr sein Geld vor allem damit verdient hat, dass sie Telegrafenleitungen gelegt haben, zunächst mal in Preußen, aber dann ganz viel in Russland, in arabischen Ländern, nach Afrika rüber. Das zeigt, was so viel Wert verursacht. Das sind die Daten. Die Telegrafenleitung hat ja nichts anderes zu tun, als letztlich zunächst Morsezeichen möglich zu machen. Also ist Siemens eigentlich, wenn man so will, eine data-driven Company gewesen damals und ist es bis heute ein Stück weit auch geblieben. Und das zweite Unternehmen, die SAP, ist ja 1972 gegründet worden mit der Idee, Transaktionen von Unternehmen in Computer zu ziehen und dadurch mit Software Unternehmen besser steuerbar zu machen. Das war die Vision unserer Gründer und ist auch data-driven. Und wenn man sich jetzt modernere Beispiele anguckt, dann ist es so, dass Microsoft beispielsweise LinkedIn für 26 Milliarden Dollar waren das gekauft hat. Das waren damals 430 Millionen Nutzer, die da drin waren. Die haben auch Umsatz gemacht, aber kein sehr belastbares Geschäftsmodell eigentlich zunächst. Der Wert des Unternehmens waren die Nutzer und vor allem natürlich ihre Daten und Datenprofile. Und von nicht allzu langer Zeit ist WhatsApp übernommen worden von Facebook und die haben 19 Milliarden Euro bezahlt für auch ungefähr 400 Millionen Nutzer am Ende des Tages und keinen Umsatz. Und das für ein Unternehmen, das 55 Mitarbeiter hatte.
Also da merkt man, hinter diesen Daten steckt was, die sind unheimlich viel wert. SAP hat jetzt diesen Hashtag GiveDataPurpose eingeführt. Was hat es damit auf sich?
Das war einfach eine gute Idee, einen solchen Hashtag zu bringen. Aber dahinter steht eine Erkenntnis. Daten an sich natürlich haben nicht einen Mehrwert in sich, sondern man muss verstehen, wie man sie verwendet. Das heißt, am Ende ist es immer dieser Rohstoff, den ich benötige, um bessere Entscheidungen zu fällen. Und das ist eigentlich die Magie dahinter. Also ob ich jetzt eine Telegrafennachricht aus dem Ausland bekomme, schneller als per Pferd und Postkutsche, dann ist dieser Informationsvorsprung so viel wert, dass es sich lohnt, tausende von Kilometern Telefondrahtleitungen zu legen, was damals ein extrem schwieriges Geschäft war. Und so ähnlich ist das heute. Warum kaufe ich so etwas wie WhatsApp? Am Ende des Tages, um aus den Daten Purpose zu ziehen. Und Give Data Purpose bedeutet, mir fällt ein, ich kann über Werbung ein Geschäftsmodell aufbauen. Ich kann über Daten, die ich analysiere, Erkenntnisse gewinnen, die Kunden von mir dann für bessere Entscheidungen nutzen können. Und das ist der wesentliche Treiber, den wir auch wissenschaftlich untersucht haben, gemeinsam mit verschiedenen Universitäten. Und die Essenz daraus war dieser Hashtag Give Data Purpose.
Sie arbeiten hier im Digital Studio in Ratingen mit vielen Unternehmen, die genau das tun wollen, ihren Daten mehr Purpose geben. Vielleicht stellen wir das Digital Studio erstmal ein bisschen genauer vor. Es ist beschrieben als Erlebniszentrum für digitalen Wandel, hat fast ein bisschen was von einem Disneyland, wenn man das Wort so hört und das, was ich heute hier gesehen habe. Man kann hier durchaus Business mit Spaß verbinden.
Ja, also das, was wir in vielen Design Thinking Workshops mit Kunden gelernt hatten, war, dass wenn man über digitale Transformation spricht und die ganzen Buzzwords verwendet, das ist nicht anfassbar. Wir haben zwar alle zum Beispiel 20 und viel mehr Sensoren in jedem Handy verbaut, das wir täglich in der Hosentasche tragen. Trotzdem können die meisten Menschen sich unter einem Sensor und Internet of Things nichts Anfassbares vorstellen. Wenn man aber, wie wir das hier machen, mit verschiedenen Sensoren arbeiten kann und sehen kann, wie man die an Elektronik verbindet und dass sich diese Daten, die aus den Sensoren kommen, dann grafisch darstellen lassen, das hilft immens. Und nach 2, 3, 4 Stunden hat man das Grundverständnis, gewonnen, was Internet of Things ist oder 3D-Drucker. Wie funktionieren die? Was kann ich damit machen? Das muss man einfach gesehen haben, um sich emotional, empathisch dem Thema nähern zu können. Und Empathie ist eine Grundlage oder die Grundlage auch für Kreativität. Und wir wollen ja mit unseren Kunden kreative Lösungen, kreative Strategien in der digitalen Transformation erarbeiten. Und dafür ist dieser anfassbare Aspekt extrem wichtig, weswegen wir hier eigentlich mit allen modernen Technologien, wenn man sagt Disneyland, also wir dürfen dann damit spielen, nicht? Und also haben wir dafür alle anfassbaren Technologien hier, um diese Erlebnisse vermitteln zu können. Und dann hat man mal im Rahmen von Workshops oder Hackathons 1, 2, 3 Stunden Spaß mit Technologie und hat dann aber die Fähigkeit erlangt, tatsächlich empathisch damit umzugehen und zu überlegen, wie kann ich das in den konkreten Kontext meines Unternehmens nutzen.
Warum hier in Ratingen und nicht in Walldorf in der Zentrale?
Ja, das war so ein bisschen Zufall, weil viele aus meinem Team eben hier aus der Gegend kommen. Der andere Grund ist aber, dass Nordrhein-Westfalen immer noch das industrielle Zentrum von ganz Europa ist, so liegt also noch vor Paris und London. Was die Mitarbeiterzahl angeht, die hier arbeiten, das Bruttosozialprodukt, das hier erwirtschaftet wird, die Anzahl der Studenten und Universitäten, Hochschulen ist hier am höchsten. Also es ist immer noch ein großes Zentrum Europas und insofern ist Düsseldorf eine gute Wahl.
Wer kommt jetzt hierher? Mit welchen Fragestellungen?
Eigentlich Unternehmen, die das ganze Thema digitale Transformation für sich erarbeiten wollen. Und das sind Unternehmen tatsächlich aus allen Branchen. Digitale Transformation ist ein Thema. Also es hat fast angefangen in der Landwirtschaft, interessanterweise, nicht die, wo man immer denkt, das ist ja eigentlich vielleicht keine fortschrittliche Branche, ist mitnichten so. Digitale Transformation berührt inzwischen tatsächlich wirklich jede Branche und jedes Geschäft. Ich habe jetzt hunderte von Workshops gemacht mit weit über 100 Unternehmen in den vergangenen Jahren und dieses ganze Thema ist faszinierend, wie das in unterschiedlichen Branchen, in unterschiedlichen Kontexten sich unterschiedlich ausprägt, aber es ist überall extrem relevant.
Give Data Purpose, um darauf wieder zurückzukommen. Sie haben hier im Digital Studio eine Grafik, ein Poster, möchte ich sagen, entwickelt, wo wir dieses Thema sehr, sehr schön anschaulich erleben können. Dieses Poster kann man auch auf sap.com/givedatapurpose sich runterladen. Also wer uns jetzt damit gleich begleiten will, kann den Podcast kurz anhalten, das runterladen und das mit uns verfolgen. Aber wir wollen auch schauen, dass wir das Ganze so anschaulich wie möglich machen. Wie ist diese Konzeption dieses Posters entstanden?
Also wir haben gelernt, dass PowerPoint als sequenzielles Medium für bestimmte Dinge gut geeignet ist, aber für kreative Tätigkeiten nicht. Und komplexe Zusammenhänge darzustellen in so einem Posterformat, wie wir das in Design Thinking Workshops ganz früher mit Graphical Recording gemacht haben, ist tatsächlich im Ergebnis ein besseres Format, um komplexe Zusammenhänge rüberzubringen und auch zu diskutieren. Und das ist eigentlich aus Design Thinking Workshops heraus entstanden. Und irgendwann haben wir begonnen, diese Serie von Graphical Recording inspirierten Postern zu machen. Das muss man jetzt sehen, um das verstehen zu können. Deswegen, liebe Zuhörer, gehen Sie bitte auf sap.com/givedatapurpose. Da finden Sie unter anderem dieses Poster. Und da kann man sich das vorstellen, weil man mit vielen kleinen Figuren letztlich den Inhalt von 20 bis 70 Seiten PowerPoint auf einem A1 oder A0 gedruckten Poster schön visualisiert darstellen kann. Und es ist auch empathisch, weil das Graphical Recording, so wie wir das aufziehen, das zieht einen auch so ein bisschen emotional mit rein.
Also Graphical Recording kann man hin und wieder auch bei Events erleben, wie dann zum Beispiel ein ganzes Event mitprotokolliert wird durch einen Zeichner oder eine Zeichnerin, die dann all das, was da passiert, schnell einfangen. Und so einen Charme hat auch dieses Give Data Purpose Poster, aufgeteilt in 3 große Bereiche. Wir befassen uns mit dem Warum, mit dem Wie und dem Was da drauf. Und vielleicht sollten wir einfach mal mit dieser linken Spalte, dem Was, ein bisschen anfangen. Mir springt da gleich in der oberen rechten Hälfte dieser Spalte eine kleine Zeichnung ins Auge. Da steht Einhorn oder Dinosaurier. Was hat es damit auf sich?
Naja, es gibt jetzt ja den Wunsch der digitalen Transformation, möchte eigentlich jedes Unternehmen, jedes Startup Einhorn werden. Einhorn bedeutet, dass ich ein privates Unternehmen bin, noch nicht an der Börse und eine Bewertung habe von 1 Milliarde oder mehr. Davon gibt es inzwischen mehr als 300. Das ist ein Phänomen, das ist recht neu. Also wenn man vor 20 Jahren nach einem Einhorn, nach einer ähnlichen Definition gesucht hätte, dann gab es dort ganz, ganz wenige. Und heute sind das also schon Hunderte, die in diese First-Class-Klasse sozusagen aufgestiegen sind bei den Unternehmen. Dann sind unsere Kunden ja eher die großen Unternehmen, wie man weiß, bei der SAP. Und die fühlen sich dann eher so in dieser Dinosaurierrolle. Da werden immer Kodak, Nokia, die Enzyklopädie Britannica oder der Brockhaus bemüht als Beispiele von Unternehmen, die im Sinne von Dinosauriern in Richtung Aussterben sich bewegen. Das ist sozusagen das Gegenteil, der Kontrast dazu. Man kann heute aber sagen, dass man auch bei den Dinosauriern Wachstumsphänomene sieht, die sehr, sehr groß sind. Also wenn man sich jetzt Microsoft beispielsweise anguckt, die vor 10 Jahren noch relativ mit 140 Millionen waren es, glaube ich, bewertet standen mit ihrer Marktkapitalisierung, die sind jetzt 1,2 Billionen wert, also 1.200 Milliarden Euro. Das ist schon beeindruckend, wie man auch als Dinosaurier wachsen kann. Und wenn man dann versteht, dass es auch wieder um die Daten geht, und das Cloud-Geschäft, das Microsoft dazu beflügelt hat, dieses immense Wachstum von diesem sehr hohen Niveau aus zu erreichen, dann versteht man auch wieder, give data purpose, nicht? Und das ist also die Chance auch für Dinosaurier zu wachsen, sage ich dann immer in unseren Workshops. Und also das ist dieser Kontrast, dass man versteht, dass dieses unheimliche wertschaffende Wachstum mit dieser neuen Art, mit Daten und Cloud umzugehen, dass das diese unheimliche Kraft entwickeln kann, nicht? Das versuchen wir mit diesem Kontrast auszudrücken.
Das heißt, die Dinosaurier haben eine Chance, vor dem Aussterben noch zum Einhorn zu werden, sozusagen.
Genau, die Chance ist gegeben.
Wie weit liegen Chance und Realität heutzutage auseinander? Wie weit haben Dinosaurier begriffen, dass sie zum Einhorn werden sollten oder es zumindest versuchen?
Also wenn man sich bei den großen Unternehmen mal umschaut, die Top 10 der Welt, da sind jetzt 7 aus dem Digitalsektor. Und die haben dann Bewertungen zwischen 500 Milliarden und 1.200 Milliarden, so circa. Da sind 2 Dinosaurier dabei, Microsoft und Apple würde ich jetzt mal dazu zählen, weil das ja ein analoges Geschäft war, das die betrieben haben. Microsoft zwar mit Software, aber doch stark verhaftet in der alten Welt. Und wenn man sich 10 Jahre zurückerinnert, die hatten damals Probleme mit Windows, die Office Suite lief nicht gut, die hatten Probleme mit dem ganzen Thema Telefonie, wo das Geschäft kaputt gegangen ist, letztlich durch Apple. Und auch Apple, wenn man da 2005 sich zurückerinnert, auch das war ein Unternehmen, das durchaus angezählt war. Und durch Digitalisierung haben die sich drehen können. Und die anderen 5 großen Unternehmen sind Google, Amazon, Alibaba, aber auch und Tencent, die Chinesen, die jetzt als Daten-Startup sozusagen vor 10, 15 Jahren jeweils gestartet sind und heute eben zu diesen Top 10 der Welt gehören.
Wenn ich mir jetzt diese Unternehmen anschaue, die diesen Weg erst beschreiten müssen, und wir wollen über Daten reden, wo sind die Hürden, die zu überschreiten haben, dass sie mit ihren Daten mehr anfangen können?
Also es ist so, dass die klassischen Unternehmen heute gewachsene IT-Strukturen haben. Und wir haben alle, das ist dieses kulturelle Phänomen, diese tayloristischen Organisationsformen, was bedeutet, dass wir vereinfacht gesagt uns in Silos organisieren. Das Marketing-Silo, das Vertriebs-Silo, das Forschung und Entwicklungs-, Produktentwicklungs-Silo und so fort. Und in all diesen Silos gibt es auch eigene IT-Systeme. Also wenn man jetzt auf Datenebene denkt, dann fließen die Daten zwischen den Silos nicht. Und auch innerhalb der Silos bilden sie Silos und auch da fließen sie nicht. Und wir haben durch den Taylorismus auch dieses Hierarchie-Thema, wo versucht wird, über Steuerung und Kontrolle alles zu steuern. Und gerade immer dann, wenn man im innovativeren Bereich unterwegs ist, sich auf unsicherem Gelände bewegt, wie ich immer sage, in der digitalen Transformation, funktioniert diese tayloristische Herangehensweise nicht. Und dann kommen 2 Probleme. Das eine ist, die Daten fließen nicht, also auf dieser auch technischen Ebene tatsächlich. Und das andere ist diese kulturelle, hierarchische, organisatorische Ebene, wo die Menschen mit dem notwendigen Datenkommunikationsfluss und Verantwortungsfluss auch nicht in digitalen Gelände erfolgreich sein können.
Das heißt, die Daten oder ein Teil der Daten, die wir brauchen, um neue Wege zu beschreiten, ist durchaus da, aber wir kriegen sie noch nicht zusammen.
Ja, also dass Daten nicht da wären, ist eigentlich nicht das Problem. Die Daten, also ich kann es keinen Wert geben, aber ich würde sagen und schätzen, dass maximal 5% der Daten, die heute erhoben werden, und das ist wahrscheinlich noch weit übertrieben, werden überhaupt genutzt. Give Data Purpose bedeutet, dass ich eben schaue, ich habe vielleicht ein Data Lake irgendwo, das ist jetzt modern, nicht, dass man also auf Data Lakes ganz viele Daten zieht und dann versucht, daraus Wert zu ziehen. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir beabsichtigen. Dadurch, dass wir von der SAP kommen, haben wir eins ganz früh verstanden, dass Wert immer dann kommt, wenn eine Transaktion stattfindet. Wie eingangs gesagt, das ist eigentlich der Rohstoff, den wir digitalisiert haben seit jetzt den 70er Jahren. Das heißt, wenn ich also mal ein Beispiel zu machen, eine Kaffeemaschine nehme und die vernetze, dann kommen da erstmal Sensordaten rein. Das hat kommerziell keinen Wert und die Sensordaten kosten mich Geld, weil ich muss die Daten ja reinbekommen in mein Unternehmen und muss sie irgendwo aufheben. Den Wert bekommen diese Daten, wenn ich den Kontext verstehe, dass die Maschine mir sagen will, dass sie ein Problem hat zum Beispiel mit der Temperatur der Milch, dass die innerhalb von 2-3 Stunden schlecht wird und ein Gesundheitsproblem entsteht. Dann habe ich aber immer noch keinen Mehrwert, weil ich dann verstehe, da ist ein Problem. Ich muss halt verstehen, welche Maschine ist es, wem gehört die, wo steht die, wer ist zuständig und wo kann man den Alarm abliefern, damit da was stattfindet, dass ein Service-Request ausgelöst wird, wie wir das dann in unserem System nennen würden. Und dann kommt ein Service- oder Maintenance-Request und diese Art von Transaktion bringt den Mehrwert und bringt auch den kommerziellen Wert. Und so muss man alles, was mit Internet of Things, mit Machine Learning, Blockchain zusammenhängt, verstehen. Immer den Kontext finden, wo ist die Transaktion dahinter? Und da ist dann der kommerzielle Nutzen verborgen. Und dieser kommerzielle Nutzen, der kommt eben aus dem ganzen Ökosystem. Das ist eben nicht nur im Servicebereich, sondern dieser Nutzen besteht oft eben aus der Verknüpfung von Daten, aus Daten von Zulieferern, die mir die Maschine geliefert haben, meinen Kundendaten, meine Kunden des Kundendaten, dass die Maschine eben über einen Großhändler gegangen ist, an einen Einzelhändler ging und jetzt an einem Privathaushalt steht oder vielleicht in der Kantine eines Unternehmens. Diesen ganzen Datenfluss muss ich ja verfolgen können, um das eben Geschilderte möglich zu machen. Und das ist eigentlich das, was Give Data Purpose so wertvoll macht und was die große Schwierigkeit ist heute für Unternehmen, die in klassischen Wertschöpfungsnetzen arbeiten, die Hindernisse eigentlich erbringt, wie komme ich an die Daten, wie kann ich die zum Fließen bringen und wie kann ich dieses gesamtheitliche Bild überhaupt erst aufbauen.
Da ist nun auch seit einiger Zeit dieses neue Stichwort X-Data, O-Data. Wie spielt das jetzt in unserem Kaffeemaschinenbeispiel zusammen? Ist X-Data, O-Data eigentlich auch wieder nur ein Buzzword oder bringt uns das wirklich dem Schritt Give Data Purpose noch näher?
Also ich finde, das ist ein Buzzword, das die SAP erfunden hat. Ja, auf der einen Seite gerne zugegeben. Auf der anderen Seite halte ich es für einen ganz wertvollen Gedanken. Denn das, was wir, was ich auch als Berater in meiner Vergangenheit auch vor der SAP schon gemacht habe, ist, dass man sich eben genau die Erfahrungsdaten, das sind diese X-Data, also die Erfahrungsdaten von Nutzern, dass man sich das genau anschaut. Also wie findet der Vertrieb meines Großhändlers mein Produkt und wie positioniert er das? Wie kommt es beim Endkunden im Benutzungskontext an? Wie ist der Entscheidungszyklus von Käufern von bestimmten Produkten aufgebaut? Und dieser Gedanke ist, das alles zu erforschen über Surveys und andere Datenquellen und das zu verbinden wiederum mit den transaktionalen Daten. Das sind diese O, also diese Operational Data. Und wenn ich den Kontext verstehe, diese Entscheidung draußen in der, wie man heute so schön sagt, Customer Journey, in der Kundenreise auf dem Weg zu einer Entscheidung hin, dass welche entscheidenden Punkte ich dort vielleicht beeinflussen kann und ich dann noch dahinter verstehen kann, wenn diese Transaktion dann so stattfindet, was ist denn der Wert eigentlich für mich als Unternehmen? Dann weiß ich auch, wo ich wie viel investieren möchte, um diese Customer Journey in Summe zu optimieren. Und das ist der Gedanke, der heute in Unternehmen kaum verfolgt wird und vor allem nicht als systematische Datenplattform. Das heißt, man guckt sich im Service an, wie sind die Kunden zufrieden? Klar, das passiert, das macht das Marketing auch. Die Produktentwicklung macht auch Nutzerumfragen und Conjoint-Analysen. Das ist überall da, aber es sind alle Silos. Es ist nicht verknüpft und ist auch nicht systematisch permanent verknüpft mit den Transaktionen des Geschäftes. Das heißt, wenn ich im laufenden Betrieb diese Art von Erfahrungsdaten verknüpfe mit diesen operationalen Daten, dann lerne ich in Echtzeit Dinge, die man sonst vielleicht am Jahresende merkt und feststellt, na, schade, dass dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist, aber hätten wir im Sommer gemerkt, dass wir da ein Problem haben mit dem Produkt und nicht erst 6 Monate später, dann wäre unser Jahr vielleicht besser gelaufen, nicht? Und das ist dieser Gedanke, den wir jetzt systematisch mit diesem X- und O-Data-Plattform-Gedanken aufbauen.
Jetzt sind wir bei unserem Poster, über das wir am Anfang gesprochen haben, schon relativ gut hier im mittleren Bereich, wo es ums How geht. Ich gehe mal gleich noch ein Schrittchen weiter Richtung rechts zum What, wo sich so ein Kasten befindet, der nun genau überschrieben ist mit How we give data purpose. Und da können wir vielleicht nochmal genauer erläutern, was den Wert von Daten eigentlich ausmacht, welche Aspekte da dazugehören.
Also die Frage, wie kommt der Purpose eigentlich zustande, ist über das Datenvolumen, also die Menge an Daten definierbar, die Datenqualität ist da zu ein weiterer Faktor. Also das ist jetzt die wissenschaftliche Sicht auf das Ganze, nicht? Und dann geht's aber, und das ist der entscheidende Schritt, um die Datennutzung, das ist dieses dritte Kästchen da unten, nicht? Und die Daten werden ja verwendet in Prozessen für digitale Produkte und Services und am Ende eigentlich immer für Entscheidungen. Und also für mich muss ich sagen, ist das Thema Entscheidungen, die ich unterstützen möchte von Mitarbeitern, von Kunden, von Unternehmen, eigentlich der entscheidende Faktor, weil da steckt dann der Purpose wirklich drin. Und der Purpose, den wir da überschrieben haben, das sind so die Hauptideen, die man haben kann. Was kann dieser Purpose sein? Da steht Umsatz, neue Produkte, neue Geschäftsmodelle, neue Märkte. Aber auch einfach Kosten senken, automatisieren, ganz platt, nicht? Natürlich auch ein Thema verschlanken kann ich auch dadurch dann unternehmen und dann aber auch Dinge wie Risiko und Compliance, also nicht ganz so sexy auf den ersten Blick, aber in der heutigen Zeit auch ganz, ganz wichtig. Und also das sind die Quellen, aus denen ich diesen Purpose, diesen Mehrwert eines von Daten ziehen kann. Und dafür brauche ich dann die Volumina der Daten, die ich bezahlen möchte. Also wenn ich jetzt beispielsweise bei einem CRM-System ganz klassisch entscheide, ich möchte, dass wir für jeden Eintrag eine Telefonnummer haben oder eine E-Mail-Adresse, dann bedeutet das großen operationalen Aufwand. Und ich muss Mitarbeiter draufsetzen und Prozesse, damit ich sicherstelle, dass dieses definierte Qualitätskriterium auch erfüllt wird. Das kostet viel Geld. Das macht aber nur Sinn, wenn ich den Wert dahinter bemessen kann. Und nicht, da kommen wir dann wieder an den Purpose.
Sie sprechen es gerade sehr, sehr klar aus. Da stecken Kosten drin, um die Daten erstmal so zu haben, wie ich sie haben möchte. Dann geht es um den Wert der Daten. Kann man den tatsächlich beziffern? Kann man am Schluss eine Rechnung aufstellen und sagen, meine Daten sind so und so viel wert?
Naja, natürlich. Also wenn man sich das Geschäftsmodell von Google anguckt, ist das eigentlich sehr unmittelbar sichtbar. Also Google verkauft ja diese AdWords. Und wenn ich eine Krankenversicherung suche und google im Internet, dann ist diese Tatsache, dass ich das tue, einem Versicherungsagenten beispielsweise 80 bis 300 Euro wert. Das ist der Mehrwert dieser Transaktion. Also der Moment, eine Begegnung zu finden, eine virtuelle, mit einem Menschen, der im Internet gerade nach Krankenversicherungen sucht, ist einfach ein hoher Mehrwert, nicht? Und da kommt das her. Und so ähnlich ist das auch bewertbar bei ganz vielen anderen Themen, die vielleicht abstrakter klingen, aber eben doch letztlich Entscheidungen im Alltag von Unternehmen ausmachen.
Lassen Sie uns ein bisschen über den Bereich wertorientierte Datenstrategie sprechen. Vielleicht beschreiben Sie gerade mal diesen Aspekt des Posters und erläutern ihn ein wenig.
Ja, das ist ein Thema. In der IT wird ja klassischerweise eine Roadmap und eine Zukunftsplanung so aufgesetzt, dass man sich anschaut, okay, also welche IT-Systeme habe ich heute? Und meine Zulieferer, wie eben die SAP und andere, was haben die auf ihren Roadmaps stehen, wie man so schön sagt in der IT, im Sinne von neuen Produkten und neuen Features, die in den kommenden Jahren kommen. Dann schaue ich mir noch an, naja, was habe ich für Vorgaben? Häufig hat eine IT-Abteilung an Vorgaben zum Kostensparen, die sogenannten Total Cost of Ownership zu senken beispielsweise. Oder man weiß, okay, wir müssen jetzt in einem geografischen Markt zusätzliche Ressourcen anschaffen, neue Systeme aufbauen. Das sind so die Basisstrukturen, aus denen eine IT-Roadmap, eine IT-Planung für kommende Jahre gemacht wird. Das ist das, was wir die Bottom-up-Innovation nennen. Das, was heute aber notwendiger ist, ist, dass man von der Strategie her denkt, von der Zukunft her denkt. Dass ich mir also sage, okay, 5 Jahre vorausgedacht als Beispiel, was brauche ich denn in 5 Jahren für ein Geschäftsmodell? Was ist eigentlich meine Herangehensweise an die Go-to-Market in 5 Jahren? Was sind meine Produkte und die Marktsegmente, die ich wirklich angehen möchte? Und wenn ich dann verstehe, welche Wettbewerbslogik dann relevant ist, dann weiß ich auch, wie ich das mit IT-Systemen dann stützen können möchte. Und wenn ich dann aber verstehe, wenn ich das können muss bis dahin, in 2, 3, 4 Jahren mir dann einen Weg überlege, wie komme ich dahin, werde ich zu einem ganz anderen IT-System kommen. Und dadurch, dass wir eine so hohe Beweglichkeit haben und Veränderungsgeschwindigkeit heute haben, durch die digitale Transformation, muss ich so konsequent von der Zukunft her denken, um zu verstehen, wie muss mein IT-System eigentlich jetzt sich entwickeln und die nächsten Schritte, wie müssen die aussehen, dass ich dann in 5 Jahren eine IT habe, die meine digitale und überhaupt meine Strategie wirklich treibt und nicht so, wie es heute in über 90% leider der Unternehmen der Fall ist, die IT eine der großen Bremsen ist.
Wie lernt man das, von der Zukunft auszudenken? Denn das ist ja schon recht radikal, eine ganz andere Sichtweise.
Ja, es ist radikal, aber das ist auch keine Raketenwissenschaft. Also das wird schon seit 20, 30 Jahren gemacht, dass man das so tut. Es ist nur verlernt worden von vielen deswegen, weil die Märkte ja sehr stabil sind oder waren. Ich konnte früher 10, 15 Jahre geradeaus arbeiten. Aber heute mit unseren exponentiellen Entwicklungen durch die digitale Transformation und die ganzen Buzzword-Technologien, die wir vielleicht im Alltag gerne vermeiden. Aber dadurch, dass wir da wirklich Einflüsse haben in unsere Märkte und in unsere Ökosysteme und unsere Geschäftsmodelle, muss ich heute, also 5 Jahre ist schon weit gedacht, um ehrlich zu sein. Das ist schon gar nicht einfach, wenn man es in der Praxis macht. Also für uns ist es bei einigen Branchen so, 3 Jahre vorausdenken ist schon schwierig. 5 das Maximum bei den meisten Workshops, die wir machen, wo ich selber als Strategieberater vor 15 Jahren 10, 15 Jahre vorausgedacht habe. Nicht? Also diese Zeiträume und das Zeitdenken hat sich stark verändert und man muss heute die Lage, die Fähigkeit entwickeln, eben agiler in die Zukunft zu gehen und nicht mehr so die klassische strategische Herangehensweise, 5 bis 10 Jahre bleibt alles stabil.
Also wenn ich mir unser Poster noch einmal so anschaue, es hat ja auch so einen gewissen Charme von einem Brettspiel geradezu. Man könnte fast einen Weg durch dieses Poster legen, den man dann mit Spielsteinen ablaufen könnte. Kann man da auch rausgeschmissen werden? Braucht man auch ein Quäntchen Glück?
Ja, ein Quäntchen Glück braucht man natürlich immer als Unternehmer, wenn man das so rumsieht. Aber da ist in der Mitte diese Pipeline, diese Datenpipeline, und mit der, wo wir eben diesen Purpose visuell auch zeigen, dass der entwickelt wird. Da würde ich gerne mal drauf aufgehen, weil das ist eigentlich das Brettspiel. Ich muss ja irgendwoher Daten bekommen und ich möchte diese Daten möglichst schnell einem bestimmten Mehrwert zuführen. Und dieser Mehrwert ist in der Regel eben, da ist auch so ein Männchen mit einem Entscheidungsbaum vor sich abgebildet, das Ja oder Nein anklicken kann. Und diese Art von Entscheidung zu unterstützen oder zu automatisieren, darum geht es hier, wie gesagt, in diesem Gift-Data-Thema. Und dafür brauche ich einmal die Datenpipeline, die zu Entscheidungen führt, also dass ich ganz wirklich die Daten von mir aus der Kaffeemaschine erhebe und dann einem Entscheider zur Verfügung stelle, möglichst schnell und automatisiert. Und das andere ist meine Ideenpipeline, die da auch abgebildet ist, von diesem Business-Nutzen her zu denken. Und diese Ideenpipeline für Innovation im Umgang mit Daten systematisch aufzubauen. Das ist, wir nennen das Data Ops. Das ist in der Tat etwas, was man nicht automatisiert nur sehen kann, sondern das ist ein kreativer Prozess, den man in einem Unternehmen verstetigt aufbauen muss. Das machen viele nicht. Dass ich also wirklich Teams, ein interdisziplinäres Team von Personen habe, die sich darum kümmern, Innovationen für Daten aufzubauen. Die Frage, wie kann ich Daten, noch mehr Mehrwert mit Daten stiften, dass man das systematisch aufbaut und diese Pipeline in diese obere, grauere Pipeline sozusagen hineinlaufen lässt, um das ganze Thema permanent zu verbessern. Das ist eigentlich das, was man tun muss. Und wenn man sich jetzt fragt, ist das ein Brettspiel? Ja, das sind viele Themen, die man da falsch machen kann. Und was vielen auch gar nicht so bekannt ist bei der SAP, wir haben da ein sehr großes Technologieportfolio, das und mit zahlreichen sehr unterschiedlichen Bausteinen, die es unterstützt, so etwas aufzubauen. Aber auch nur diese Grundthematik wirklich verstanden zu haben, wie eben dargestellt, diese Top-Down-Strategie von der Zukunft her denken und daraus dann diese Datenmehrwerte abzuleiten und zu systematisieren, wie ich sie dann auch über die Jahre entwickle, das ist eben das, was in vielen Unternehmen noch nicht systematisch aufgebaut ist.
Das Interdisziplinäre, was Sie gerade angesprochen haben, spielt natürlich auch eine große Rolle in den Design Thinking Workshops, die Sie hier im Digital Studio machen. Vielleicht könnten wir mal am Beispiel eines Kunden durchgehen, wie das so von der ersten Anfrage bis zur Umsetzung abläuft.
Also beim Design Thinking Workshop ist es natürlich zentral zu verstehen, was ist grob die Problemstellung, die man bearbeiten will. Klar, nicht? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eben häufig nicht richtig klar. Weil man sagt, wir wollen ja in eine unbekannte Zukunft arbeiten mit dem Thema. Was wir dann also tun, ist, dass wir versuchen zu definieren, was ist der Personenkreis, den man benötigt, um alle Perspektiven, die in diese Zukunft hineinwirken, dabei zu haben. Also wenn ich jetzt mal zum Thema personalisierte Medizin nachdenke, ja, finde ich immer ein schönes Beispiel, weil man sich dann fragt, wen nehme ich dann dazu? Eben nicht nur, sagen wir mal, einen Entwicklungsleiter von einem Unternehmen und einen Arzt vielleicht, oder ja, sondern man nimmt Patienten dazu. Man nimmt vielleicht sogar Familie der Patienten dazu, weil die Familie, der Freundeskreis oft wichtig sind in einer guten Therapie von einem chronisch Kranken. Ist tatsächlich so. Dann nimmt man dazu natürlich einen Chefarzt von der Klinik auf der einen Seite, aber eben auch einen niedergelassenen Arzt, der halt im Umfeld des Patienten wirklich arbeitet. Dann sind bei vielen Krankheitsthemen die Krankenschwestern auch sehr wichtig, dass man die dabei hat, weil die Behandlung und die Therapie häufig das Entscheidende ist und nicht nur die diagnostische und therapeutische Erkenntnis des Chefarztes. Und dann hat vielleicht noch einen Professor dabei und vielleicht von einem pharmazeutischen Unternehmen dann tatsächlich Techniker, die ein IoT-Device entwickeln, aber auch jemand aus der Forschung des Unternehmens. Dann vielleicht sogar Rechtsanwälte aus dem Unternehmen, habe ich festgestellt, ist oft sehr sinnvoll, um gerade in so einem komplexen Markt wie dem Gesundheitsmarkt zu verstehen, wo liegen eigentlich welche Interessens- und auch legalen Fragen. Professoren, Forscher, nicht die vielleicht von extern noch dazukommen. Und dann hat man einen relativ breit aufgestellten Workshop und in dem kann man dann auch alles einfach erreichen. Das ist erstaunlich, was man dann erreicht. Der Aufwand, den ich gerade beschrieben habe, ist natürlich größer, als wenn ich mich mit 4 Leuten PowerPoints in einem Meetingraum einsperre. Nur kommt da halt auch nichts raus und ich bearbeite auf diesem Weg über Monate hinweg sequenziell eine Frage, in der Regel mit einem nicht so tollen Ergebnis, während wir in wenigen Workshop-Tagen mit diesem größeren Team, das alle Perspektiven mitbringt, einmal die messbar besseren Ergebnisse sowohl qualitativ bekommen, als auch von der Kostenseite her und auch in der Geschwindigkeit. In wenigen Tagen erreicht man das, was man sonst nicht in 6 Monaten erreicht, mit vielen Meetings, Reisen und PowerPoints. Und wie gesagt, das ist wirklich messbar. Und dieses Interdisziplinäre ist eine der wesentlichen Mechanismen, warum man mit Design Thinking in diesen digitalen, agilen Zukunftsfragen so effizient arbeiten kann.
Können Sie gerade bei diesem Beispiel, was Sie gerade angesprochen haben, Personalized Medicine, auch schon so weit gehen, dass Sie sagen, Sie haben in diesem bestimmten Projekt einen Output bekommen, der für unser Beispiel Give Data Purpose wunderbar exemplarisch ist?
Ja, also natürlich ist es so, einmal die Problemwelt der Patienten, Krankenschwestern im Alltag zu verstehen, ist bei chronischen Erkrankungen sehr wichtig. Also mit Diabetes haben wir sowas gemacht, die haben das aber auch mit vielen anderen Krankheitsbildern gemacht, wo ich jetzt nicht im Einzelnen drüber sprechen möchte, weil das halt auch ein bisschen komplizierter wird. Aber natürlich, wenn ich dann verstanden habe, was ist jetzt eigentlich das konkrete Datum, was ich benötige, um einen Patienten dazu zu motivieren, anders zu atmen oder sich anders zu bewegen oder eben nicht zu bewegen an bestimmten Stellen. Oder ganz blöd, einfach das Medikament pünktlicher zu nehmen. Und oder wenn er es nicht tut, wer muss eigentlich dann das Datum bekommen, dass was zu tun ist und dass es nicht funktioniert, der nah dran ist, nicht? Das sind so Dinge, die erstaunlich viele Datenpunkte enthalten, die dann vielleicht über Technologie, aber häufig über ganz simple menschliche Mechanismen dann abgearbeitet werden. Und das sind Dinge, die man auf diesem Weg erarbeitet und die dann im Ergebnis aus einer Kombination von gesundem Menschenverstand, Technologie und auch intelligenter IT dann wirklich hoffentlich Wunder auch in Zukunft für uns alle bewirken werden.
Also gesunder Menschenverstand gemeinsam mit dem Weg in die digitale Transformation ist dann die beste Möglichkeit, aus den Daten auch wirklich Nutzen zu ziehen, kann man sagen.
Ja, definitiv.
Sie haben ein ungewöhnliches Hobby, um kurz zum Schluss noch privat zu werden. Sie sammeln historische Publikationen zu den Themen Technologie und Innovation. Wenn Sie jetzt mal zurückdenken bei all dem, was Sie da so gelesen haben, sind Sie da auch über Entwicklungen gestolpert, die man mit dem Impact der digitalen Transformation von heute vergleichen kann?
Das ist ja interessant, dass Sie das ansprechen. Ach, da gibt es viele interessante Beispiele. Ich habe einen Artikel, ich glaube von 1905 ist der, in dem lange diskutiert wird, ob die Zukunft der Automobilität elektrisch ist oder mit Holzvergasung oder Diesel oder Benzin. Und es wird auch verglichen, wie anders das in Frankreich war zu dem Zeitpunkt versus in Nordamerika im Vergleich. Und anderen Ländern, auch in England, Deutschland wurde auch genannt. Und Also das ist eine Diskussion, die es schon vor über 100 Jahren gegeben hat. Sehr beeindruckend, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, ist Siemens, Werner von Siemens. Da gibt es eine Autobiografie, die man antiquarisch vielleicht noch kaufen kann, die sehr interessant zu lesen ist, wie damals digitale Transformation stattgefunden hat und wie der mit Schiffen über Meere gefahren ist, um Kabel zu legen und so weiter. Sehr spannend ist auch eine Biografie aus den 1800er Jahren über James Watt, dem er immer zugeschrieben wird, er habe die Dampfmaschine erfunden. Was nicht ganz stimmt, er hat ein vorhandenes Konzept von Dampfmaschinen bahnbrechend verbessert, technisch gesehen. Und dann war das ja auch ein Startup, wenn man so will. Und er wollte ja ein Unicorn werden. Und es gab auch viele, die daran glaubten, dass er das können würde mit diesen wunderbaren Maschinen. Und wenn man das dann liest, der hat zwei Investoren über 30 Jahre lang letztlich ohne jeglichen Erfolg wirklich verbrannt und auch sein eigenes Vermögen, bis dann ein neues Geschäftsmodell entstanden ist, das wir heute Contracting nennen, dass er nämlich sagte, ich versuche nicht in dieser damaligen Zeit, wo Menschen eigentlich von Leder, Holz, Pferden und Sand eigentlich getrieben waren, mit Stahlmaschinen, die groß sind und die laut sind und die eigentlich ja stinkende Geräusche machen und die auch explodieren leider, ja, diese Dampfkessel, das hat er damals nicht verkaufen können, weil das einfach nicht in die Welt passte. Was er dann gemacht hat, ist, er hat gesagt, ich schenke Ihnen diese Maschine, ich betreibe sie für Sie und Sie bezahlen mich aus Ihren Ersparnissen der gesparten Kosten, der Energiekosten vor allem und der Kosten, die Sie brauchen, um Ihre Pferde und Pferdeknechte entsprechend zu bezahlen. Und das war der Durchbruch für die Dampfmaschine. Das war damals ein Geschäftsmodell tatsächlich.
Um neue Geschäftsmodelle und die Möglichkeiten dahin geht's natürlich auch bei SAP Now, 19. 20. März in Berlin. Sie sind sicherlich auch mit dabei. Was haben Sie vor mit dem Digital Studio da?
Ja, wir werden einen Design Thinking Cube haben, nennen wir das. Das ist ein Raum, der ja Design Thinking technisch eingerichtet ist, in dem wir dann auch Design Thinking mäßig Veranstaltungen machen zwischen 30, 60, 90 Minuten, wo wir also wirklich richtige Workshop-Formate machen mit Experten der SAP zu verschiedensten Themen. Also Machine Learning anfassbar, die Blockchain natürlich, Robotic Process Automation sind Themen. Also natürlich unsere Technologien, aber dann auch die Frage, wie entwickle ich ein Innovationslab in meinem Unternehmen? Wie kann ich ein Experience Lab, ein Erfahrungslabor, wie wir es hier ja haben, in meinem Unternehmen entwickeln? Das sind also auch Dinge, die wir damit mit unseren Kunden wieder sehr intensiv diskutieren werden. Ich freue mich schon drauf.
Ein großes Programm. Kai Wussow vom Digital Studio in Ratingen, wo man Unternehmen auf die Sprünge hilft in Sachen digitale Transformation. Herzlichen Dank. Und bei allen, die uns gerade in den Ohren haben, danke fürs Zuhören. Alle vier Wochen gibt's in dieser Reihe rund ums Thema digitale Transformation eine neue Folge des SAP News Podcasts. Und das Poster, über das wir die ganze Zeit gesprochen haben, gibt's zum Download auf sap.com/giftdatapurpose. Danke, Herr Wussow.
Dankeschön.